2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, es ist Montag, der 13. März 2017. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ich bin Michael. Ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Union Berlin am Freitagabend. Das Spiel gewinnt Union mit 2:1 und hier die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1:0 für Union durch Polter in der 19. Vorlage durch Felix Groß. Das 0:2 Kreilach in der 48. auf Vorarbeit von Trimmel und ja, unser Tor von Bourdous in der 83. durch eine Vorlage von Sobota. Ich darf heute wieder Tim Pütlaff begrüßen, der sich zur fußballtaktischen Unterstützung Daniel vom Blog Eiserne Ketten mitgebracht hat. Moin, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Tim hatte sich ja bereits in der letzten Folge vorgestellt und daher würde ich gerne mal Daniel bitten, sich vorzustellen. Der war schon mal Gast bei uns. Vielleicht kann er trotzdem noch mal ein bisschen was zu sich und seinem Blog Eiserne Ketten erzählen.
Ja, also ich heiße Daniel und schreibe seit ein paar Jahren an diesem Blog und gehe noch ein paar Jahre mehr zur Union. Das Blog ist einfach was ich angefangen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass man ein bisschen mehr über Fußball als Fußball und was da auf dem Feld wirklich so passieren könnte, schreiben könnte. Und habe dann damit einfach angefangen und schreibe das jetzt seit ein paar Jahren und in der Regel gibt es dann zu jedem Spiel eine Analyse und manchmal auch ein bisschen Vorberichterstattung, wo mich ja der Übersteiger dankenswerterweise dieses Mal sehr schön unterstützt hat.
Genau, ihr habt ja so eine Art Doppelinterview gemacht oder Doppeldarstellung, wie nennt man das, weiß ich nicht.
Ja, wir haben uns gegenseitig ein paar Fragen gestellt und die dann beantwortet.
Richtig,
genau. Ganz neues Format.
Da hatte ich dann kommentiert auf Facebook bei der Übersteigerseite bei Mike, ich habe genau 42% verstanden. Und also ich glaube, so taktisch gesehen, wenn man da nicht so richtig tiefes drin ist, kann man nicht alles verstehen. Aber ich fand es auf jeden Fall natürlich einen guten Einblick.
Aber wenn man das was nicht versteht, dann liegt das im Zweifel an uns.
Okay. Ach so, okay.
Dann immer ja. Kommentieren und beschweren, was nicht ja. Ordentlich ausgedrückt war.
Okay, alles klar. Gut, ihr wart beide am Freitag im Stadion. Wie war die Anreise? Tim, vielleicht fängst du mal an damit.
Ja, kurz, ist ja nicht so weit nach Hamburg, ne? Ich habe mich einfach in ICE geworfen und fertig. Dann war ich da. Ich hatte ja schon angedeutet, letztes Mal zu tun. Das passte alles sehr gut und war dann halt auch pünktlich. Und ich war, glaube ich, war sogar der Erste, der durch die Gatter gegangen ist. So aufgeregt war ich.
Das wundert mich jetzt irgendwie nicht so.
Musstest du lange warten vorm Stadion oder ihr?
Naja, da ich halt es ging Punkt 17 Uhr gegen die Tore auf und ich war halt in der ersten Reihe. Ich wollte mir dann halt gleich den besten Platz sichern, das ist uns auch gelungen und ja.
Okay, verstehe, weil ich hatte mich ja beim nach dem Spiel gegen Karlsruhe so bitterlich aufgeregt, dass die Einlasssituation so schlecht war gegen Karlsruhe und auch gegen Dresden, dass es so ewig lange gedauert hat. Das war diesmal irgendwie alles besser. Und
bei
uns in der Gegend gerade war das gut und der Karlsruhe-Fan sagte halt auch, dass es bei ihm auch so voll war an der Nordkurve. Deswegen frage ich einfach mal, wie das war. Aber gut, wenn du um 17 Uhr reingegangen bist, dann wird das entspannt gewesen sein. Weil die meisten kommen dann ja erst von der Arbeit. So.
Genau.
Aber es war halt trotzdem, für die Zeit war es total entspannt zum Reinkommen.
Also
irgendwas ist da schon wieder verändert worden.
Die Ultras kamen doch sehr spät, sodass ich schon fast so die Sorge hatte, dass da irgendwas schief läuft. Ich habe da jetzt keinerlei Informationen darüber. Wurde auch so nichts weiter berichtet. Keine Ahnung, ob die einfach spät gekommen sind oder ob die dann nochmal länger gecheckt sind, kann ich nicht beurteilen. Am Ende waren alle da.
Meistens gar nicht an denen oder so. Die kommen dann ja irgendwie am Hauptbahnhof wahrscheinlich auch an und sind dann ja auch immer irgendwie darauf angewiesen, was dann die Polizei mit ihnen vornimmt. Wahrscheinlich irgendwie. Ne?
Kann sein.
Okay.
Und du, Daniel, du warst ja auf der Presse.
Genau, ich war privilegiert und kann deswegen über Einlasssituationen und sowas gar nicht so viel sagen.
Doch, kannst mal was über die privilegierte Einlasssituation sagen, weil das hatte ich jetzt auch noch nicht. Wie kommt man denn da an?
Also man kommt an, holt sich dann so eine Sonderkarte, seine Karte, die wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht als so eine normale Karte, die aber dann im Prinzip auch gescannt werden muss. Dann war ich ein bisschen verwirrt davon, wo jetzt genau der Weg zur Pressetribüne ist, habe den dann aber irgendwann noch gefunden, nachdem ich ein paar Mitarbeiter gefragt habe, die alle irgendwie nicht so genau wussten, wo da was ist. Das fand ich ein bisschen interessant, aber naja. Und es ist ja so, dass der Tunnel ja an der Ecke ist und deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Normalerweise ist relativ in der Nähe von dem Ort, wo die Spieler aufs Feld kommen, auch dann der Zugang zur Pressetribüne und zur Mixzone. Aber gerade die Mixzone ist eine kleine Odyssee durchs Stadion, wenn man dann von da wieder zur Pressekonferenz will nach dem Spiel. Das heißt, okay, ein bisschen verwirrt.
Das heißt, wo genau hast du denn gesessen? Also wenn du aufs Spielfeld geguckt hast, Haupttribüne und dann eher linke Seite oder rechte Seite?
Während dem Spiel saß ich relativ genau an der Mittellinie. Also ganz leicht nach rechts, aber ziemlich mittig.
Taktikkamera sozusagen.
Ja. Genau.
Verstehe.
Und dann durfte ich kurz auf den Rasen gehen und durch den Spielertunnel dann Richtung Mixzone. Das fand ich hübsch.
Oh.
Du durftest den Rasen lecken?
Ja.
Am Rasen lecken?
Ja, genau.
Am neuen Rasen?
Ich habe mich da sofort hingeworfen und den ja sehr sehr staubigen oder sandigen Rasen.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Genau. A, ist der ja vor dem Spiel noch gewässert worden, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil ich jetzt erstmal gedacht hätte, wenn sie den wässern, spricht das ja eigentlich dafür, dass du eine Spielweise hast, die sehr schnell ist. Die hätte ich jetzt eher euch zugestanden. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Granulat immer geflogen ist, irgendwie, was da noch drauf ist.
Ach, also Granulat war das.
Sowas in der Art.
Ich habe mich gewundert.
Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Art, weiß ich nicht, Dünger oder so ist. Also dieser Rasen ist ja ziemlich neu, der wurde ja erst von dem Karlsruhe-Spiel verlegt. Und da war das noch nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das irgendwie hinterher raufgemacht, dieses Zeug.
Mhm.
Wozu das dient, weiß ich allerdings nicht.
Okay.
Jo, ich habe heute das Textilvergehen gehört und da hat sich Gero sehr darüber aufgeregt, wie das sein kann, dass es eine Südkurve gibt, in der die Ultras stehen.
Das ist jetzt ein bisschen falsch dargestellt. Wir haben unser Unverständnis geäußert.
Okay, also du hast Unverständnis, Gero hat sich aufgeregt. So.
Ach.
Ich muss das vielleicht nochmal erklären, warum das so ist. Das kam bei euch nicht ganz so rüber, weil ihr es wahrscheinlich auch nicht wusstet. Also wir haben unser Stadion neu gebaut. Da wurde im Mai 2007 wurde angefangen, als allererstes die Südtribüne neu zu bauen. Das ist eben nämlich genau dann auch diese besagte Tribüne. Die war dann so final fertig im Juli 2008. Und da war immer klar, dass unsere Ultras von der Gegengerade rüberziehen auf die Südtribüne, um die zu beleben, um sich da halt ein neues Wohnzimmer zu machen. Es war aber auch immer klar, dass dort sehr viele Sitzplätze entstehen und auch Businesslogen oben, die dazu dienen, quasi weitere Umbaumaßnahmen zu finanzieren, also sozusagen durch diese Einnahmen. So, und das ist eigentlich die Erklärung, warum das heute immer noch so ist. Ich glaube, es gab da mal eine Aussage von Littmann, das hätte eigentlich mal irgendwann bereinigt werden sollen, also anders wieder kommen sollen, ist es aber nicht. Und deswegen haben wir diese für uns auch doofe Situation ganz einfach da, die es so, glaube ich, in keinem anderen Zweitliga- oder Erstliga-Verein gibt oder, sag mal, Stadion. Das wäre die Erklärung dafür.
Ja, ist ein bisschen merkwürdig und es passt halt irgendwie nicht. Also da könnt ihr ruhig nochmal drauf drängen, dass die versprochenen Umbaumaßnahmen da noch gehen.
Soweit ich weiß, kam dieses Versprechen von Littmann, der schon längere Zeit nicht mehr im Verein tätig ist. Ihr kennt das ja. Dann sagt mal einer was und dann ist der weg und dann ist halt doof. Also momentan ist das so. Also ich sehe auch keine Chance, das jetzt so zu machen. Also das weiß ich nicht, passt einfach gar nicht. Du musst diese Logen ja irgendwo hinkriegen und das ist halt, also die sind ja ziemlich wichtig für die Einnahmesituation für St. Pauli. Ich sehe das momentan nicht, dass da irgendwas geändert werden kann. Also ich bin jetzt keiner, der sich mit dem Bau auskennt und mit Umbau und so weiter, aber ich sehe das jetzt irgendwie erstmal kurz- und mittelfristig nicht.
Tja, ich sag mal, wo ein Wille ist, ne? Aber das müsst ihr selber rausfinden.
Müssen wir mal schauen. Vielleicht könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal da so ein paar Tipps holen, wenn ihr euer Stadion macht, was man dann halt eventuell, ja, aber wie gesagt, das können ja natürlich auch bei euch immer so, sag ich mal, Überlegungen sein, wenn man halt sein Stadion ringsrum neu baut, zu gucken, wo kommt das Geld her, wie kann man das machen und so weiter. Dass es da keinen Idealweg gibt, glaube ich, ist klar.
Also, dass man die Waldseite da mit Sitzplätzen einengt, ich glaube, das ist keine Option.
Ja, du bist halt natürlich ständig in so einem, sag ich mal, Modus Alternativen anbieten zu müssen und was in die Kompromisse zu machen, wahrscheinlich,
Klaro.
Nun gut, das nur einfach mal kurz zur Erklärung, warum das so ist, wie es ist. Und wir hatten ja auch vor dem Spiel wurde dann nochmal ausgegeben, dass es halt Farben und Fahnenverbot gibt für die Südtribüne für Unioner, was aber auch letztendlich
eingehalten wurde, oder?
Denke ich mal, ich habe nichts gehört, nichts gesehen.
Ich habe auch nichts gesehen, ne.
Also normalerweise sagt einem das ja der normale Menschenverstand, dass man das einfach so nicht nicht macht. Aber natürlich hat man da mit diesen Logen und so weiter so ein bisschen und diesen Business Seats da oben halt so ein bisschen so eine Ausnahmeregelung und nicht jeder peilt das, vor allen Dingen nicht so Leute, die auf Einladung von irgendwelchen Firmen vielleicht da sind. Ne? Hm. Aber gut, nee, ist mir jetzt nicht zu Ohren gekommen und ja, alles gut.
Ja, ich denke, wir haben uns auch benommen. Also es gab jetzt, abgesehen von diesem Unfall, der da noch passiert ist, erstmal keine negativen Ereignisse.
Bei euch hat sich ein Fan verletzt, richtig?
Ja, ich habe die Situation erst wahrgenommen, als da schon die Sanitäter am Start waren. Das war irgendwie so zur Halbzeit rum. Offensichtlich ist da jemand vom Zaun gefallen, da jetzt normalerweise eigentlich da nur die Kapos irgendwie auf dem Zaun rumgeklettert sind. Hat mich das so ein bisschen verwundert, weil die waren, glaube ich, nach wie vor vollständig. Ich habe, wie gesagt, die Situation als solche nicht wahrgenommen, aber tja, dumm gelaufen, ja. Krankenhaus, keine Ahnung, wie das ausgegangen ist oder in welchem Zustand sich das gerade befindet.
Ich hatte auch nur gesehen, wie da halt so ein paar Notärzte oder Feuerwehrmänner oder wie auch immer da wechseln und da wusste ich, da war irgendwas und habe dann hinterher gelesen, dass jemand vom Zaun gefallen ist. Das ist auch meine einzige Info.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt auch noch keine neuen Infos, was da nun noch passiert ist oder so.
Nee, nichts gehört.
Okay. Wer nicht vom Zaun gefallen ist, sind die Jungs, die massiv Pyro hochgehalten haben. sah schön aus.
Ja, das sah schön aus. Ich hatte ja letztes Mal ich habe mir die Sendung auch nochmal angehört und dann meinte ich so, mit Pyro komme ich nicht so klar. Das kam so ein bisschen so rüber, als wäre ich da jetzt irgendwie so dagegen oder irgendwie sowas. Das war nicht so der Punkt. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte ist, mir ist das jetzt nicht unbedingt immer so wichtig, dass das auf jeden Fall stattfindet, so insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass am Ende ein Verein dafür Geld bezahlen muss, das vielleicht auch mal anders investiert werden kann. Nichtsdestotrotz ist das eine schöne, ich meine, das ist mittlerweile ja auch in den Etats mehr oder weniger eingepreist. Ich denke, wenn man im Erwartungsrahmen der Etatplanung bleibt, dann geht's.
Klar, außerdem haben wir auch gerade 5000er Wochen beim DFB. Alles wird mit 5000 Euro Strafe irgendwie abgehandelt, Spruchbänder, Pyro, alles irgendwie.
Ach, das ist jetzt gerade im Angebot oder was?
Ist gerade im Angebot. Vielleicht gibt es da ja demnächst auch mal 10er-Karten oder so. Ist ganz hatten wir übrigens auch, hatten die Kollegen in der Hauptsendung mal gefragt, bei der Sandra Schwedler, ob es da mittlerweile einen eigenen Topf für gibt. Also da hat sich dann der Verein auch zurückgehalten und gesagt, nee, da gibt es keinen eigenen Topf für.
Burn five, get one free.
Ja. Ich habe auch gelesen, dass der DFB das angeblich ja für irgendwelche gemeinnützigen Zwecke spendet. Man könnte das ja gleich in Klimaschutzinitiativen umleiten und dann wäre das so quasi eine Cap-and-Trade-Policy, eventuell auch.
Genau, okay. Mit jedem Pyro-Stab wird sozusagen ein Baum im Amazonas gerettet.
Dann hätte Hoffenheim quasi noch Pyro-Kontingente frei, die sie dann an St. Pauli verkaufen kann oder sowas.
Ja, das
sehr schön. Aber ich muss sagen, als das losging, das sah so gut aus, ganz ehrlich, das sah so gut aus, dass ich einen Moment gedacht habe, so, ob das jetzt so eine offiziell abgesegnete, koordinierte, jetzt machen wir das mal ganz offiziell Nummer ist, was ja eigentlich auch mal ganz okay wäre. Ich meine, wenn immer dieses...
Das gibt's ja auch, die Initiative dazu in anderen Ländern, also in Dänemark, glaube ich.
In Dänemark machen sie gerade da so einen Testpiloten irgendwie, glaube ich.
Ja.
Mit Pyro, was irgendwie so ganz anders funktioniert, wenn ich das richtig gelesen habe.
Andere Technik.
Ja, weniger schlimm sozusagen.
Weniger Rauch. So,
weniger Rauch, weniger
Hitze wahrscheinlich vor allem.
Dings, keine Ahnung. Ja. Mir ist nur aufgefallen bei uns, dass das die Jungs ganz gut gemacht haben. Wir waren auf dem Zaun, haben hinterher das da ordentlich auf dem Steinboden fallen lassen.
Mhm.
Und ich denke, wenn man das macht, dann macht man das so und dann passt das schon erstmal.
Ja. War auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg und man merkte auch gleich, heute ist auf jeden Fall das von uns erwartete Fußballereignis am Start. So.
Ja. Und der Glitzer ist mir noch aufgefallen. Also sehr viel Glitzerkonfetti.
Ja, war sehr viel Glitzer irgendwie, ne? Genau. Jo, ihr habt noch nie am Millern-Tor gewonnen. Bis Freitag.
Willst du jetzt schon zum Spiel? Ich habe noch so zwei, drei...
Ich weiß nicht.
Zwei, drei Dinge, die noch vorher mir aufgefallen sind.
Ja, okay, erzähl mal. Hm?
Also erstmal haben die Unioner natürlich, als die Pyro lief, das gleich lautstark mit Pyrotechnik ist kein Verbrechen gesängen unterstützt. Also von daher waren dann beide Seiten.
Habe ich in einem Video gesehen heute. Also von euch wurde ein Video aufgenommen, habe mir die Pyro angeguckt und dann habe ich auch das gehört, dass ihr das gesungen habt. Oder?
Aha. Dann fiel mir noch auf und ich habe mich gefragt, ist das immer so bei euch, dass die Heimmannschaft zuerst auf dem Platz war?
Naja,
also es lief erst St. Pauli auf dem Platz. Bei uns ist das immer andersrum.
Also normalerweise, also vor dem Spiel laufen ja beide gleichzeitig auf.
Nee, ich glaube, du meinst zum
Aufwärmen. Ich rede von der Aufwärmphase.
Da war ich doch noch gar nicht da, das weiß ich nicht.
Na, aber du wirst ja vielleicht irgendwann mal da gewesen sein.
Also ich glaube, da gibt's keine
Regel.
Also bei Union ist das so der Beginn der Choreografie, von daher.
Muss ich mal überlegen kurz, wie ist das eigentlich immer so gewesen? Also ich würde jetzt mal auch davon ausgehen, dass normalerweise die Heimmannschaft zuerst rauskommt, aber ich glaube, da gibt's, weiß ich nicht, also.
Okay.
Nee, weiß ich nicht.
Gut.
Also wie das geregelt ist.
Ja, ich kenne es halt nur aus der alten Försterei. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass Union zuerst auf dem Platz war, sondern es kommt meist erstmal der Torhüter der gegnerischen Mannschaft und dann nicht selten auch noch die Mannschaft selber. Und dann Union lässt sich mal ein bisschen bitten. Dann wurde ja wieder Hymne gespielt. Also das Lied für den Auswärtsklub. Ne? Das wird ja dann mehr so angespielt. Letztes Mal war es noch das Original, jetzt war es irgendwie so ein komischer. Wie sagt der Giro, so ein Radio-Edit?
Radio-Edit.
Ja, klang irgendwie so merkwürdig.
Okay.
Und dann, und das wollte ich eigentlich schon fast letzte Woche ansprechen, habe es mir aber die ganze Zeit verkniffen auch. Ich habe ja eure die Millanton-Sendung mit dem Rainer Wulff sehr aufmerksam gehört. Und da gab es ja dann auch diese Stelle mit seinem mit seiner Ausspracheliste. Er pflegt ja diese Datenbank, wo diese Aussprache ist.
Er ist ein echter Nerd.
Ja, ja, das ist ein echter Nerd. Ich hatte dann allerdings im Vorfeld dann auch schon mal geguckt, wie denn so die Unioner mit komischen Namen denn da so aufgeführt sind.
Ja, okay.
Und habe dann sehr genau darauf geachtet, was denn nun tatsächlich gesagt wurde. Und man muss ihm zugutehalten, er hält sich wirklich exakt genau auf diese an diese Einträge in dieser Datenbank, aber wirklich genau. Nur sind halt zwei falsch bei Union gewesen.
Okay.
Da ist dann zunächst einmal Steven Skripski, der dann halt datenbankkonform mit Skripski angekündigt wurde. Und der andere Zungenbrecher bei uns ist ja Erol Zenulahu. Der da halt mit Zenulahu drin
Zenulachu steht. Eher schon.
Das war mehr so ein CH, also Lachu oder Lachu, irgendwie so. Und so hat das dann auch angekündigt, wo dann bei uns schon alle so ein bisschen ins Kichern kamen. Ich glaube, da müssen wir mal einen kleinen Datenbank-Upgrade.
Ich gehe davon aus, du hast schon Bugfix-Report rübergeschickt, oder?
Soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich wollte mich nochmal offiziell, kann ja auch sein, dass wir das seit Jahren falsch machen.
Tja, denk mal drüber nach.
Naja, weil es hieß ja auch, dass sie teilweise auf O-Töne zurückgreifen wollen, wo die Spieler ihre eigenen Namen sagen.
Richtig,
das war ja so eine Initiative, die da auch angeschossen wurde, was aber sicherlich noch nicht überall stattgefunden hat. Und dann habe ich halt überlegt, so habe ich übrigens Erol Zenulahu schon mal seinen eigenen Namen sagen hören und das halt nicht so. Und bevor ich da jetzt keine offizielle Auskunft habe, werden wir da mal uns an die zuständigen Stellen wenden und dann werden wir dafür sorgen, dass das beim nächsten Spiel richtig angesagt wird.
Ja. Alles klar.
Hoffen wir auch mal, dass Tim Skripski dann auch noch bei uns spielt.
Ja, wenn das muss er ja woanders richtig ausgesprochen werden.
Das stimmt auch.
Ja. Wir haben gelernt, die Initiative gilt für die Erst- und Zweitliga, die der Herr Wolf da angestoßen hat.
Mhm. Das heißt, Rainer Wulff.
Sorry.
Genau, seit 31 Jahren Stadionsprecher bei uns schon mittlerweile.
Naja.
Seit 86, einer der älteste, dienstälteste Stadionsprecher.
Auf jeden Fall.
Jo.
Dann das Spiel. Wir haben noch nie gewonnen.
Ihr habt noch nie am Millern-Tor gewonnen bis zum Freitag und Jens Keller ist ja jemand irgendwie anscheinend, der immer gerne Serien bricht und dem das auch völlig egal ist. Und ihr habt auch damit gleichzeitig irgendwie euren Zweitligarekord von 5 hintereinander gewonnenen Spielen eingestellt, ne?
Mhm.
Auch nochmal so ganz nebenbei.
Ja, nächsten Montag gibt es dann sozusagen auch gleich die nächste Gelegenheit, noch eine Serie nachzulegen und die dann auch noch zu verbessern. Also da ist noch einiges drin. Also Nürnberg ist für uns immer ein totaler Problemkandidat bei uns zu Hause.
Okay. Also ihr habt nächste Woche Montag Spiel dann?
Genau. Wir sind das Montagsspiel, aber ich ganz ehrlich, ich mache mir keine Sorgen.
Na, mal schauen. Wir sind mit dem gleichen Kader ins Rennen gegangen wie gegen 1860. Haben wir sehr selten in der Saison, dass wir einfach mal so nicht wechseln müssen aus irgendwelchen Gründen. Bei euch gab es einen Wechsel. Puncic hatte gegen Würzburg die gelb-rote Karte gesehen. Dadurch ist Pogatetz reingerutscht, ne? Richtig?
Richtig, genau. Also der hatte auch schon beim letzten Spiel, ist er schon für ihn reingekommen und es war auch absehbar und von jedermann erwartet, dass er auflaufen würde.
Also im letzten Spiel Stürmer raus wahrscheinlich und ihn dann eingewechselt, ne?
Genau.
Jo, Daniel, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was, so wie die beiden Mannschaften taktisch gesehen ins Rennen gegangen sind.
Ich fand, dass eigentlich beide Mannschaften relativ ähnliche Spielanlage hatten, nämlich dass sie St. Pauli noch mehr als Union das Mittelfeld gar nicht so sehr bespielt haben, sondern oft relativ direkt in die Spitze gespielt haben und dann jeweils die auch relativ forsche, aggressive Herangehensweise der gegnerischen Mannschaft damit ausnutzen wollten. Bei St. Pauli hat er sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass jetzt die Innenverteidigung von Union mit Leistner und Pogatetz nicht viele Geschwindigkeitsrekorde brechen wird. Von daher war zu sehen, dass der Versuch Buadus in Laufduelle, in 1 gegen 1 Duelle mit den beiden und vor allem mit Pogatetz zu bringen, schon eins der Ziele war, was dann auch ein paar Mal ganz gut funktioniert hat. Während Union halt sehr viel mit schnellen Vorstößen auf die Außen und mit Pässen in Richtung Steven Skripski vor allem gespielt hat, während Hedlund sich auf der anderen Seite ein bisschen mehr hat fallen lassen, ein bisschen mehr eben das Mittelfeld noch verdichtet hat und vor allem viel Platz gemacht hat, um die Außenverteidiger nach vorne rücken zu lassen, die sehr offensiv gespielt haben und eine große Rolle im Spiel eingenommen haben.
Skripski war auch immer an vielen Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit, beteiligt und war da sozusagen der Vorlagengeber und das nicht irgendwie zentral im Mittelfeld, sondern eher schon vorm 16er direkt immer so, fand ich, ne?
Ja, also er läuft halt gerne vom Flügel los und kriegt dann irgendwo zwischen da und dem Sturmzentrum einen Ball und schließt dann entweder selber ab oder setzt noch jemanden ein, was vor allem auch noch durch Sebastian Polter unterstützt wird, der eine sehr große körperliche Präsenz ist und dann gerne auch mal sich ein bisschen Richtung Mittelfeld fallen lässt, damit dann gleichzeitig Räume hinter ihm öffnet, in die dann Hedlund und Skripski stoßen können und auch Ablagen auf die beiden spielt.
Mhm. Jo, danke schon mal für diesen Einblick ins Taktische, weil es ist ja auch erwähnt, also Ziel war es von uns irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit auch von Pogatetz auszunutzen, also die Nichtgeschwindigkeit. Und das war ja gleich in der 8. Minute, hat man ja ganz nett gesehen, wie Buadus ihn quasi da umspielt hat und ihn schön abgekocht hat, fand ich. Flankt dann von rechts irgendwie in den Strafraum und Möller-Deli machte, ja, kommt nicht richtig zum Kopfball hin. Der Kopfball sollte eigentlich aufs Tor gehen, geht aber irgendwie Richtung Seitenlinie, Seitenauslinie. Und dort bekommt dann Cheng Shahin den Ball und schießt gegen das Außennetz. Sah von uns, von mir so ein bisschen, von der Gegengerade aus so, war schon so kurz vorm Torjubel, weil man das nicht direkt sehen konnte. Man hat nur das Netz zappeln gesehen, aber es war halt das Außennetz, ne?
Ja.
Ja, wie habt ihr das gesehen? Pogatetz irgendwie, hätte er da ein bisschen energischer reingehen können irgendwie? Er hätte ihn ja auch faulen können eigentlich, ne?
Ja, aber es wäre, glaube ich, in der Situation noch gar nicht ganz so clever gewesen. Ich finde, er hat das eigentlich, also es war ein sehr schwieriges Spiel für ihn. Er hat auch nicht so oft gespielt in der Saison bis jetzt, ist dann aber eigentlich immer ganz gut gemacht. Und es war halt zu sehen, dass er deutlich sich der Gefahr bewusst war, die damit verbunden war, wenn er eben in diese 1 gegen 1 Leute gehen muss und hat versucht, die deswegen entweder damit zu vermeiden, den Ball halt schon abzufangen, bevor er überhaupt in der Sturmlinie ankommt von St. Pauli, oder wenn dann das Laufduell eben gerade noch so zu gestalten, dass er die Stürmer von St. Pauli dann eher so ein bisschen Richtung Seite abgedrängt hat und Leistner Zeit gegeben hat, ihn dann in seinem Rücken noch abzusichern und da noch eine zweite Verteidigungsmöglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, das hat in den meisten Situationen auch relativ gut funktioniert, sodass man natürlich sagen muss, dass Pogatetz schon viel zu tun hatte, auch nicht in allen Situationen dann super aussah, aber das trotzdem relativ gut gemacht hat.
Ich glaube auch, er ist natürlich mehr so der Stellungsspieler, ne? Also der mit seiner Erfahrung halt einen Gegenspieler gut, sag ich mal, zustellen kann, ne? Wenn er direkt neben ihm ist so, und nicht unbedingt, sag ich mal, im Laufduell versteckt ist. Ne? Jo, dann hattet ihr die erste Chance in der 15. Minute von Groß, ein Distanzschuss. Könntest du was dazu sagen? Oder?
Ja, da hatte ich das Gefühl, dass der nicht unbedingt hätte sein müssen, sondern dass vielleicht da eher die wahrscheinlichere Weise zum Tor zu kommen gewesen wäre, nochmal einen Pass zu spielen. Aber insgesamt hat halt Union in der ersten Viertelstunde noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen, weil sie die Zweikämpfe noch nicht ganz so überzeugend gewonnen haben, wie dann später, weil St. Pauli auch noch ein bisschen mehr Druck aufs Aufbauspiel gemacht hat, als das dann im Verlauf des Spiels der Fall war. Sodass es einfach also ein paar Minuten gedauert hat und eigentlich bis zum Tor, bis Union dann zu klaren Chancen gekommen ist.
Mhm. Ja, und dann hatten wir nochmal eine sehr gute Chance. Schöner Pass von Mölledeli aus dem Mittelfeld auf Şahin. Mölledeli fand ich super stark, hatte auch irgendwie das Textilvergehen so erkannt, hat im Kicker nur eine 4 bekommen, fand ich total merkwürdig.
Ja, das finde ich vollkommen absurd, das ist ein toller Spieler.
Ja, also ich habe mir das mal angeguckt, im Kicker sind sehr viele absurde Noten diesmal dabei, also noch absurder als sonst, finde ich.
Ich will da fast gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil diese Noten sowohl im Zustandekommen als auch in der Grundidee ziemlich Quatsch sind und eher einer der unglücklicheren Teil des Sportjournalismus.
Ja, also ich sehe nur auf jeden Fall Herwagen 4 sehe ich nicht so.
Ja.
Sehe ich besser. Ich sehe Mölledeli halt viel, viel besser irgendwie. Und bei euch, Skripski mit einer 3, sehe ich bei einer 2, 2,5 so. Hedlund ist auch keine 4. So.
Ja.
Naja, gut, okay.
Dem wurde wahrscheinlich dann böse angekreidet, dass er diese, ja, eigentlich 100%ig will ich es nicht sagen, aber 80-90%ige Chance später noch versiebt hat, ja, weil er sich den Ball zu weit vorgelegt hat.
Gut.
Kann ja mal passieren.
Das würde ich eher dann irgendwie den Notendurchschnitt bei Herwagen anrechnen, dass er so schnell draußen war. Ich weiß nicht. Also.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, auf jeden Fall schickt Mölledeli Şahin irgendwie, der geht in den Strafraum rein und tanzt da Leistner und Parensen ganz gut aus und schießt dann, ja nicht so effektiv, Parensen fälscht den noch ab im 16er und dadurch kann Wiesenhüller den Ball halt halten. Ne?
Das ihn halten.
Also das war eigentlich, so wie ich das gesehen habe, hat er ihn trotzdem gut gehalten, also weil er hatte sich eigentlich auf die Schussrichtung schon eingestellt. Mhm. Das merkt man gerade so von der Hintertorkamera, war das ganz gut zu beobachten. Und er hat halt Parensen so voll auf die Sohle geschossen.
Ja.
Und dann hat er halt so kurzfristig noch so einen Kick bekommen, aber das hat ihn dann auch nicht groß aus der Ruhe gebracht.
Aber ich glaube, der Ball hat dadurch auch ein bisschen an Tempo abgenommen.
Das bestimmt auch.
Mhm. Ja, und dann war es das auch sozusagen bei uns. Dann kommt es, dann macht ihr das 1-0. Puh, also das war der erste Auswärtstreffer von Polter bis jetzt,
okay,
in der Saison, seit der Winterpause, ist auch noch nicht so lange wieder bei euch, aber ja, hat bisher alle Tore zu Hause geschossen für euch.
Da würde ich mal sagen, small sample size.
Ja. Groß bekommt den Ball nach dem Einwurf, ist total frei, da ist der Fehler glaube ich schon, also das ist der Fehler gewesen, dass Groß einfach nicht angegangen wird, der dann in den 16er flankt und da steht einfach nur noch genau ein Pärchen. Das ist
Polter und Bubala.
Polter und Bubala und dann machen die da so ein kleines Tänzchen. Ich kann das überhaupt nicht mehr richtig reproduzieren, aber kommt rein in den Strafraum, der Ball tippt einmal irgendwie auf den Kopf auf, glaube ich, fällt dann runter, geht Richtung Tor und eigentlich will Polter mit links schießen und der fällt ihm auf den rechten Oberschenkel und geht rein. So.
Genau. Ich hatte den Eindruck vom Zusehen, dass Bubala doch noch deutlichere körperliche Nachteile hat gegen Polter, hab dann aber gelernt, dass er eigentlich doch gar nicht so viel kleiner und leichter ist. Mhm. Es sah aber jedenfalls so aus, als ob er sehr viel kleiner und leichter wäre, sodass Polter ihn dann so ein bisschen vor sich herschieben konnte, ihn dann angeköpft hat. Und dann,
Also ich glaube, so von der Größe und Gewichtsklasse müssten die annähernd gleich sein. Wahrscheinlich ist er ein bisschen leichter als Polter.
Ja, aber eben nicht so viel. Deswegen kann man dann sehen, da ist Polter seinen Körper hat einfach auch geschickt eingesetzt hat.
Mhm. Er hat dann selbst auch die Erklärung nochmal abgeliefert nach dem Spiel. Dann, indem man sagt, Bubala, ja, ich war halt irgendwie so eine tausendste Sekunde einfach zu spät und hab das nicht so schnell umgesetzt.
Ja, das war einfach eine dumme Situation. Ich meine, der Ball springt hoch, beide sehen den eigentlich nicht. Also der Ball ist
beide sehen den nicht.
Ja. Beiden sozusagen und dann ist es einfach, also Polter sieht ihn dann zuerst, so will schießen, aber bevor er überhaupt zum Schuss kommt, fällt er ihm auf den Oberschenkel und genau in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Naja gut, ich meine, es ist einfach das Ergebnis dieser Drucksituation gewesen. Er stand da ja auch verhältnismäßig alleine da mit dem Bubala und ja, das kann dann halt klappen oder nicht. Und
ja, das wäre eigentlich so ein Tor gewesen, was wir in der Hinrunde so, das hätte eigentlich zur Hinrunde gepasst. Da haben wir viele solcher komischen Geschichten erlebt. passt jetzt eigentlich nicht zur Rückrunde, aber ist halt in dem Fall geschehen. Ja, steht 1-0 für euch. Hat sich Polter aber auch erarbeitet, natürlich, dieses Tor. Und ich glaube, er war selbst ein bisschen erschrocken, dass er da diesen Pass bekommt von Groß, weil eigentlich, glaube ich, will er den Ball lieber im Fuß haben, normalerweise, ne?
Ja, er ist jetzt nicht unbedingt so als Kopfballspieler bekannt, aber kann er halt auch. Hat er ja auch im letzten Spiel in Würzburg hat er doch auch ein Kopfballding gemacht. Ja. Der kann eigentlich auch alles. Der hat einfach eine Präsenz und vor allem, er ist halt auch einer dieser Spieler, wenn da keine Situation ist, dann schafft er die sich. Also der räumt dann halt frei und drückt oder zieht auf jeden Fall auch viele Leute auf sich und schafft dann die Räume für die anderen. Muss auch nicht unbedingt immer alles selber machen. Ne? Hat ja auch schon diverse Torvorlagen geliefert. Tja, an Sebastian Polter können wir gerade wenig aussetzen.
Ja. Ja, das war das 1-0. Dann so die nächste Chance, an die ich mich erinnern kann, war dann auch wieder bei euch. 30. Minute, wieder wunderbar von Skipski, wurde da Hedlund freigespielt. Und zwar wurde der Ball direkt in den 16er, sag ich mal, von ihm geschoben. Und Hedlund taucht kurz vor Herwagen auf, aber der verkürzt ziemlich gut und hält das auch ordentlich, finde ich.
Da muss man noch ein bisschen was über die Entstehung sagen. Ja. Weil da zuerst Hedlund selber den Ball rüber zu Skripski spielt, der den dann sehr schön annimmt und sich in den Lauf legt, während Hedlund gleichzeitig nach seinem Pass direkt im Innenstrafraum startet und dann von Skripski mit einem wunderschönen Pass durch die Beine von, ich glaube dann, es müsste dann Bubala gewesen sein,
ja,
angespielt wird. Also der Pass war schon sehr schick.
Stimmt, das war ein Doppelpass gewesen sozusagen. Ja, genau.
Über halt die ganze,
ja,
quasi die ganze Angriffszone von Union. Ja. Genau, und dann macht Hedlund den Abschluss eigentlich auch ganz okay.
Macht er gut, ja.
Aber kommt halt nicht ganz hin.
War von Herwagen gut verkürzt und dann auch gut gehalten. Ja, wieder Skripski auf Polter in der 34. So ein bisschen ähnliche Situation, wobei dann da ja der Ball eher lasch auf das Tor kam und Herwagen nicht so viele Probleme hatte wie beim ersten Schuss von Hedlund. Und aber man merkt so, ihr habt dann irgendwie die Intensität verstärkt und habt euch auch mehr Chancen rausgespielt, ne? Genau. Hat dann irgendwie nochmal dann, sag ich mal, gemündet in dieser 40. Minute. Tim hatte das vorhin schon kurz angesprochen. Ja, Hedlund geht alleine aufs Tor zu.
Da muss man, sorry, aber ja, auch da muss man vielleicht nochmal 20 Sekunden vorher.
Ich weiß, wollte ich auch gerade.
Okay, sorry.
Genau, also er kriegt die Vorlage von Skripski, richtig?
Ja.
Genau, und der spielt ihn so frei quasi in den Raum und da ist halt auch niemand mehr von uns und geht dann alleine aufs Tor zu, ne?
Genau, nachdem eben Skripski den Ball bekommen hat, weil Ducak von rechts irgendwie das Spiel aufbauen wollte und dann vor sehr viel Wiese mit nur weißen Spielern, also weiß gekleideten Spielern und leerem Gras stand und keinem St. Pauli-Spieler irgendwie überall im zentralen Mittelfeld und dann nicht so richtig wusste, wohin mit dem Ball und den dann eben Skripski vor die Füße gespielt hat, der dann kurz ins Dribbling gegangen ist, rüber auf Hedlund spielt, der dann aber eben noch vor dem 16er von Herwagen abgefangen wird.
Genau, der ist halt ordentlich, sag ich mal, rausgekommen, Herwagen, um mit, war ein knappes Ding, ne? Also da auch paar Millisekunden später und das ist irgendwie, weiß ich nicht, räumt er ihn voll ab, ne?
Ihr habt da überhaupt einen super Torwart. Also muss man echt sagen, dieser Herwagen ist auf jeden Fall ein Gewinn.
Also wir haben ja zwei gute Torhüter, das ist ja unser Problem eigentlich fast auch schon, dass wir auf der Bank mit Himmelmann jemanden haben, der auch sofort dieses Niveau halt hätte, ne? Und der halt nur nicht spielt, weil er sich verletzt hat im Dezember, dann Herwagen reinkam, dann die Rückrunde so sehr ordentlich jetzt anfing und natürlich man dann nicht den Torwart unbedingt auswechselt. Ne? Also wir haben da eigentlich den Stammtorhüter auf der Bank zu sitzen gerade und der Zweite macht halt das auch sehr, sehr gut. So.
Ja, die Situation kennen wir auch irgendwo her.
Jo, so und dann gibt es nochmal eine Chance vor der Halbzeit. Skripski schießt so am langen Pfosten vorbei. Das war ganz schön knapp gewesen, fand ich irgendwie so. Ja. Das war
davor, davor ein Pass von Trimmel, den irgendwie alle Unioner jetzt heiraten wollen. Den ist irgendwie, das so? Ja, also ein 50-Meter-Pass, der sich perfekt in den Lauf von Skripski so reinkurlt. Ja, das war auch sehr, sehr schick.
Das war ein Traumpass.
Ja, also da kann man halt sehen, dass ihr halt so dann die zweite Hälfte der zweiten, schon die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, ja, die klar besseren Chancen auch hattet irgendwie. Da konnten wir nicht so viel entgegensetzen.
Ja.
Was auch auffiel, was auch auffiel war, dass, wenn es mal von den Chancen so absieht, Union hatte eigentlich sehr oft das Mittelfeld wirklich sehr unter Kontrolle. Also man hat ja gesehen, dass einfach St. Pauli oft nicht gelungen ist, einfach die Lücke zu schließen zwischen der Abwehr und dem Sturm. Und das so, also wirklich so das Zentrum war, naja, verwaist würde ich jetzt nicht sagen, aber da war auf jeden Fall keine Dominanz. Und ich glaube, das war auf jeden Fall so ein Schlüssel, weil Union ja auch extrem passsicher unterwegs war. Also sie haben immer sehr direkte, schnelle Passwechsel gehabt, die auch ziemlich akkurat ankamen und einfach in der Lage waren, damit das halt auch schnell nach vorne zu treiben. Und da damit hatte St. Pauli schon Probleme, das hat man gemerkt.
Obwohl sich das seit dem Zugang von Mölle-Deli wirklich verbessert hat. Also das war in der Hinrunde haben wir eigentlich das Mittelfeld nur überbrückt, wenn überhaupt. Also, weil da einfach niemand war, der den Ball halten konnte, verteilen konnte.
Ja, aber Mölle-Deli schaltet sich halt auch eher so auf dem rechten Flügel oder schon im Angriffsdrittel rechts ein. Da, wenn denn der Ball da mal hinkam, auch weil Ducak ja auch sehr mutig mit nach vorne geht, hat St. Pauli da auch ein paar schöne Kombinationen gespielt und hat Mölle-Deli dann auch Schein und Ducak ganz gut eingesetzt. Aber bucht man den nicht eigentlich auch für einen guten Spieler halte, hat halt oft Laufwege gehabt, die so ein bisschen ihn dann selber aus dem Spiel genommen haben. Und deswegen, und auch weil St. Pauli es sowieso nicht unbedingt drauf angelegt hat, hatten sie dann deutliche Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie im Mittelfeld das Spiel aufzubauen.
Genau, also das war einfach keiner anspielbar und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann halt kam so der Pass nach vorne und der versandete dann halt entweder oder es kam halt auch mal was zustande, aber es war halt nicht unbedingt so ein Aufbau, so ein flüssiges Verteilen mit viel Varianz, wo man jetzt angreift. Und das hat Union an der Stelle natürlich ein bisschen leicht gemacht.
Ja, und dann hatten wir Halbzeit. Da irgendwas gewesen bei euch? Nö. Essen? Getränke?
Ich glaube noch nicht mal das irgendwie.
Ja. Zu aufgeregt.
Also ich habe mir einen Kaffee geholt und mein Handy ein bisschen aufgewärmt, aber.
Okay.
Ja, ach naja, wir waren ja auch mit vielen Kindern dabei und da musste man sich auch kümmern.
Ja, die zweite Halbzeit ging dann gleich mit einer riesigen Chance für uns los. Eigentlich sozusagen die beste Chance des Spiels dahin für mich, für uns. In der 46. Sperrt Buadus den Ball, andersrum. Also er sperrt seinen Gegenspieler weg und der Ball kommt durch zu Duziak, der in den Strafraum eindringt und dann so, ja, aus 4 Metern an Miesenhöhler mit einem relativ laschen Schuss, finde ich, dann auch irgendwie an dem scheitert, ne?
Genau, da hatte St. Pauli es mal geschafft, durchs Mittelfeld zu spielen. Er hat Sobich einen schönen Pass gespielt. Ich denke auf
Sobich war das, ja.
Genau, ich denke auf Nährich, womit dann Ducak quasi in der Mittellinie schon an den Ball kam, dann eben durchgelaufen ist und Mesenhüller den dann ziemlich überragend hält, muss man auch sagen.
Ja, macht er gut. Ja.
Der Winkel war, er hat ja das lange Eck gewählt, der Winkel war sehr knapp. Also er hat zwar gut gezielt, der wäre drin gewesen, aber da war halt nicht viel Platz so und weil Mesenhüller einfach ideal stand. Am Ende wäre vielleicht das kurze Eck sogar noch verheißungsvoller gewesen, aber das war ja dann einfach, ist das ein Linksfuß? Der Buadus?
Ja, schießt Linksfuß.
Der Ducak ist ein Linksfuß.
Genau.
Ah ja.
Das ist eigentlich auch immer eine ganz nette Geschichte, wenn du auf rechts spielst, egal ob Abwehr, Mittelfeld und du gehst nach vorne, finde ich, hast du dann immer, wenn du dann Linksfuß bist auf rechts, halt natürlich eine gute Position zum Schießen, finde ich.
Ist dann nur ein bisschen komisch, dass er das im Aufbauspiel nicht auch so gemacht hat, sondern daneben eher die Linie runtergegangen ist und nicht man könnte jetzt gerade Jolesk sagen, eben irgendwie Richtung Zentrum eingerückt. Ja, das wäre dann auch eine Option.
Ja, dann
gab es kein Tor.
War es das auch schon wieder? Und dann habt ihr das brutal ausgenutzt, dass wir das nicht hingekriegt haben und Duziak vorne waren. Ihr war dann nachher auch wieder hinten, aber ihr habt in der 48. das 2-0 gemacht. Vielleicht sagt ihr mal, wie ihr das gesehen habt.
Da gab es ja vorher schon eine Angriffsszene, bei der Polter im Strafraum an den Ball kommt, dann irgendwie stolpert und nicht zum Abschluss kommt. In der Folge hat dann Fürsten den Ball bekommen, der überhaupt auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, oft gute Übersicht bewiesen hat und auch in dem Fall auf Trimmel gespielt hat, der dann
durchmarschiert.
An die Grundlinie durchgegangen, sondern quer durch den Strafraum an der Grundlinie den Ball einmal rübergechippt hat auf den langen Pfosten, wo dann Kreilach, ich glaube, dann auch wieder gegen Duciak.
Tor und Verteidiger ins Tor gespielt. Ball und Ball. Verteidiger ins Tor gespielt hat.
Ja. Und da war dann tatsächlich ein physisches Mismatch der Fall. Also da war dann nicht mehr viel zu machen.
Also was mir da erstmal aufgefallen ist, dass also Trimmel sich da gegen Sobota durchsetzt und das ist ja ein Duell, was da so gefühlt mindestens 2 Sekunden gegangen ist. Also so ist natürlich schnell, aber er ist ja vom 16er Außenrand bis zur Grundlinie fast runter und
Sobota tatsächlich waren es eher 5 Sekunden, haben wir gerade mal nachgeschaut.
Okay, ich hatte jetzt, extra weniger gesagt, als meistens so.
Er startet so ungefähr so 40 Meter vor dem Tor und dann kommt Sobota erst an ihn ran und dann laufen die halt wirklich 40 Meter gemeinsam.
Genau.
Und Trimmel ist in einer formidablen Form derzeit und macht sich da halt einfach den Raum, den er braucht und kriegt dann halt die Flanke auch noch so um die Ecke, die dann auch noch so eine wunderbare Bogenlampe ist und dadurch war halt Herwagen einfach komplett rausgenommen in dem Moment und dann war halt alles frei.
Ja, also genau. A gewinnt er diesen Zweikampf gegen Sobota und dann bringt er noch eine Flanke, die 50-50, die auch einfach ins Ausgehen kann, ne? Also es ist halt so schmal kalkuliert gewesen.
Ja, die ist halt technisch perfekt ausgeführt, hat ein klares Ziel und einen klaren Adressaten und insofern auch eine Flanke, die auch Sinn macht.
Und, er hat ja auch zweimal den Kopf gehoben vorher irgendwie und dann bringt er halt so diese Flanke da rein und Kreilach macht das natürlich so mit seiner Cleverness, mit seinem Gewicht, mit seiner Willensstärke und ja, wie du schon sagtest, haut er alle ins Tor rein. Ne? Ja.
Lien hat auch Eberlin hat auch nach dem Spiel Christopher Trimmel klar als einen der entscheidenden Faktoren ausgemacht, der eben an vielen guten Szenen von Union beteiligt war, da sehr gute Pässe gespielt hat.
Ja. Ja. Das stimmt. Ja, dann weiß ich gar nicht. Ist erstmal ein bisschen nicht so viel passiert. Klar gab es nochmal hier eine Chance, da eine Chance, aber so einen größeren Aufreger gab es in der 65. Minute. Vielleicht erklärst du das einmal, Daniel, weil du hast dir da auch gleich nochmal Rat geholt.
Genau, da war nämlich meine eigene Regelkenntnis auch kurz eingerostet. Und zwar gab es da einen Angriff, in dem dann Boadus war das, glaube ich, auch auf Pogadets zudribbelt und von dem dann relativ humorlos gefoult wird. Der Ball läuft aber weiter und kommt dann doch noch zu einer Angriffssituation. Es war nicht Boadus, es war Sheng Shine. Entschuldigung. Und endet dann mit einem so Halbabschluss von Boadus. Und da gab es dann heftige Proteste, nachdem die Szene zu Ende gespielt war und der Schiedsrichter hat auch
schon nicht Schahin eine Karte, glaube ich, gefordert.
Genau, da hat das ganze Stadion, die Ersatzbank und die komplette Mannschaft von St. Pauli eine Karte gefordert.
Ich auch.
Genau. und auch ich dachte eben, dass da gerade ein unterlassenes Schiedsrichter das der Fall gewesen wäre. Aber zumindest wenn man diese Karte für ein taktisches Foul fordert, hat er da alles richtig gemacht, denn in der Regel steht, dass wenn der Vorteil gewährt wird und sozusagen das taktische Foul erfolglos war, darin die Situation, die es unterbinden wollte, tatsächlich auch zu beenden, dann entfällt quasi die Grundlage dafür gelb zu geben. Deswegen ist, nachdem der Vorteil laufen gelassen wurde, dann kein Grund mehr vorhanden, da gelb zu zeigen. Man könnte immer noch sagen, dass allein wegen der Qualität des Fouls selber da eine gelbe Karte angebracht wäre.
Gut, dann war ich ja doch auf dem richtigen Weg, weil ich fand es halt schon wegen der Härte halt eine gelbe Karte wäre.
Genau, und dann wäre es natürlich auch möglich, die halt nach dem Vorteil zu vergeben. da kann man drüber diskutieren. Ich glaube, also ich hätte jetzt auch kein Problem für das Foul an sich eine gelbe Karte zu geben. Sie ist aber vielleicht nicht, es ist auf jeden Fall nicht ganz so glasklar wie die gelbe Karte für ein taktisches Foul an der Stelle. Aber es ist schon durchaus möglich, die da zu geben. Und es ist aber jedenfalls kann man nicht sagen, für das taktische Foul hätte er sie noch okay. geben sollen.
Also die Begründung ist ja eigentlich dann auch, wenn es ein taktisches Foul ist, kann es auch ein sehr leichtes gewesen sein. Wichtig ist natürlich irgendwie, dass diese Spielsituation unterbunden wird und dann kann man bei Vorteil halt nicht die gelbe Karte geben.
Genau,
richtig.
Okay, gut. Wir haben dann nochmal alles auf Abteilung Attacke gesetzt in der 70. Minute mit einem Doppelwechsel. Miyaichi für Mölledali und T für Schenk Shahin so ein bisschen frisches Blut reingebracht und haben dann auf 4-4-2 umgestellt. Ja, wie hast du das gesehen, Daniel? Also diese Umstellung auf dann 4-4-2 so, was hat sich da geändert?
Naja gut, halt die Rolle von dem zentralen Mittelfeldspieler, die interpretiert ihn natürlich noch ein bisschen mehr als halt wirklich zweiter Stürmer. Aber das macht Mölledali auf seine Art halt auch, von daher ist eigentlich weniger eine Umstellung im Spielsystem als einfach in den Charakteristiken des Spielers, der dann halt dort zum Einsatz kommt. Und weil natürlich es oft so ist, dass je länger so ein Spiel geht, vor allem wenn man in Rückstand ist, viele Mannschaften dann den spielerischen Ansatz sowieso nicht so richtig durchhalten, ist es auch ein Wechsel, der dann quasi da reinpasst, wie so ein Spiel sich dann oft entwickelt. Ob das dann wirklich immer dazu führt, dass die Effektivität steigt, weiß man nicht. Aber es hat auf jeden Fall in dem Fall ungefähr zu dem gepasst, was dann St. Pauli sowieso zusehend versucht hat.
Also er hat auch nur die beiden eingewechselt, also mit der klaren Prämisse 70 Minuten nochmal die Schlussoffensive zu verstärken und dann nicht auch noch einen dritten eingewechselt.
Allein schon, um keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen.
Richtig, genau. Während ihr natürlich zwei von euren drei Einwechslungen dann ab der 90. gemacht habt, was ja auch völlig logisch ist.
Genau, ja. Also Union ist im Moment auch nicht besonders für proaktive und sehr stark ins Spiel eingreifende Wechsel bekannt.
Okay. Also ich hatte ja nach dem 0-2, wenn ich nochmal kurz zurückgehen darf, so, da war bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch im Stadion so die Luft raus, weil A, Union ist da, die gerade halt so einen Megalauf haben, die führen 2-0 und da war einfach so gefühlt so, das war es jetzt, da sind, haben wir jetzt eher auch noch gedacht, da würde wohl, also ich hätte das gedacht, auf jeden Fall eher noch ein 0-3 fallen wahrscheinlich.
Genau, weil dafür gab es noch so ein paar Halbchancen in den nächsten 10 Minuten, aber danach hat Union sich dann halt ein bisschen mehr zurückfallen lassen, hat das relativ passiv dann zu Ende gespielt.
Und dann ja auch eher auf Konter gehen oder wie auch immer und genau. sich informieren.
Und gerade weil die Strafraumverteidigung, so die Verteidigung gegen Flanken und Angriffe über außen relativ stabil funktioniert in letzter Zeit, gab es quasi auch Grund zu vermuten, dass man sich darauf auch verlassen kann.
Also ich glaube, wenn jetzt nur 0-1 gestanden hätte, Union das nicht gemacht. Also ein Tor hätte sicherlich andere taktische Konsequenzen gehabt. So haben wir das bisher gesehen. Also dann, weil es war ja klar, St. Pauli würde nochmal anrennen, tat es dann ja auch, kriegte da einfach nochmal so ein bisschen Aufwind durch so ein paar erste Tuchfühlungen und so halbe Chancen. Und dann merkte man halt so, jetzt geben sie Gas so. Ne? Das ist vielleicht jetzt auch die neue Stärke von St. Pauli, was vielleicht eine Hinrunde gefehlt hat. Ja, dass man eben sich da nicht so aufgibt, sondern dass man einfach sagt, so wir können da auch noch was reißen und scheiß drauf, zwei Tore Unterschied, man hat schon Pferde kotzen sehen und Barcelona gewinnt 6-1, jetzt machen wir einfach mal, was wir hier können, weil wir wollen ja hier auch nicht gesenkten Hauptes rausgehen, naja, und dann kam es ja dann auch soweit und dann gab es ja dann auch noch das Tor.
Genau, Sobota flankt in der 83. Minute aus dem linken Halbfeld in den Strafraum rein und Burdus köpft rechts unten ein, gewinnt das Kopfballduell oder den Zweikampf gegen Pogatetz. Ich fand, das war ein wunderschönes Kopfballtor, weil es halt genau da gepasst hat, rechts unten. Pogatetz, ja, hätte das vielleicht ein bisschen besser verteidigen können.
Ja.
So.
Viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen.
Okay, ja. So. Und dann denkt man natürlich, also ich dachte das natürlich doch dann auch wieder irgendwie so, okay, 83. Hier geht nochmal was, aber man hat da auch ganz klar gemerkt irgendwie, dass das Spiel sehr intensiv vorher war und dass da einfach St. Pauli nicht mehr die, sag ich mal, notwendigen Körner hatte, um das das für sich dann nochmal irgendwie rauszuholen. Gab dann nochmal so eine Art Field Goal von Tee, der den Ball da ordentlich übers Tor gedroschen hat. Und ja, dann ist das Spiel zu Ende.
Und der Jubel war groß bei den Unionern, wie man sich vorstellen kann.
Klar,
das sind wir nicht gewohnt.
Nicht auf St. Pauli. Und ansonsten seid ihr das ja momentan gewohnt zu gewinnen.
Naja, gewohnt ist...
Also man gewöhnt sich da nicht, also nicht ganz so schnell dran, glaube ich.
Nee. Es fühlt sich immer noch etwas unwirklich an. So, man sieht die Qualität, man sieht die Kontinuität, man sieht auch die Motivation dem Team förmlich an. Also es gibt ja jetzt, sagen wir mal, abgesehen von den natürlichen Einschränkungen, ja, wie die Geschwindigkeit von Pogatetz und so weiter, wo er ja nun einfach mal auch als älterer Spieler einfach auch nicht mehr so sehr viel dran drehen kann, haben eigentlich alle ihre Leistung auch auf den Platz gebracht und auch ihre Qualitäten ausgespielt. Also es waren, Toni Leistner war kopfballstark und verteidigungssicher, wie immer. Greilach mit seiner Kopfballgefährlichkeit vor dem Tor hat ja auch zum Tor geführt. Polter, der einfach sich seine Situation schafft. Groß, der im Zentrum eine Menge gemacht hat. Stefan Fürstner aus der Sechserposition heraus, der einfach eine unglaubliche Übersicht gehabt hat. Also die Rädchen greifen einfach gerade sehr schön ineinander. Die Mannschaft kennt sich sehr gut, kennt die Stärken und Schwächen sehr gut, und das ist halt das, was diesen Lauf gerade ausmacht.
Ja, und wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass Union gerade 5 Spiele in Folge gewonnen hat und das noch nicht so oft vorkam. Was man dabei auch bedenken muss, dass es gerade in der ganzen zweiten Liga keine Mannschaft gibt, die außer Union, die überhaupt 2 Spiele in Folge gewonnen hat. Das heißt,
ach echt?
Genau.
Echt? In der ganzen Saison?
Nee, in der Liga im Moment. Also gerade hat
in
niemand,
der Rückrunde.
Im Moment gerade hat niemand die letzten beiden Spiele gewonnen.
Ach so. Ah, verstehe, okay. Das wundert mich jetzt.
Ja. Genau. Das heißt, es ist durchaus in der Liga nicht so einfach, so eine Serie hinzulegen. Und auch wenn das jetzt bis jetzt noch nicht die Gegner aus den allerhöchsten Tabellenregionen waren, auch wenn St. Pauli da schon höher einzuschätzen war, ist das schon auf jeden Fall diese Aufgaben mit einer beeindruckenden Konstanz zu erledigen, was man von Union nicht so oft gesehen hat. Ich bin auch kein Fan dieser Vergleiche von Mannschaften eines Vereins mit früheren Mannschaften von dem Verein, die im Prinzip nichts miteinander zu tun haben.
Ja, diese ganzen Serien sind ja
sinnlos. Aber es ist auf jeden Fall einfach für sich als Leistung schon mal relativ imposant. Und auch die St. Pauli-Spieler waren merklich beeindruckt nach dem Spiel von der Mannschaft und von der Leistung von Union.
Du hast ihn mit denen unterhalten da in der Mixzone,
genau,
ne?
Genau. Mhm. Und da sagte zum Beispiel Nährich, dass für ihn Union irgendwie gerade relativ deutlich die beste Mannschaft der Liga ist. Herwagen hat sie zweimal einen Aufsteiger genannt, gegen den man da gerade gespielt habe. Und, ja.
Geht runter wie Öl.
Ja.
Ja, steigt ihr denn auf?
Tja. Das können wir zu diesem Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren.
Also, ich denke, ganz ehrlich, der Drops ist noch lange nicht gelutscht. Also, bevor nicht das Spiel gegen Hannover und Stuttgart noch gelaufen ist und man gegen Nürnberg gewonnen hat, lasse ich keine nennenswerte Euphorie aufkommen. Ist einfach eine schöne Momentaufnahme. Aber da halten wir es mal ganz mit dem Trainer. Wir schauen immer nur auf das nächste Spiel.
Jo. Und in dem könnt ihr leider nichts für uns tun, weil er gegen Nürnberg spielt, aber wir können ganz viel für euch tun.
Ach, daher, wieso? Wollt ihr die nicht auch noch überholen? Also,
ja, nee.
Also es gibt Nürnberg-Fans, die schon befürchten, dass sie da noch reinrutschen können.
Oha, so schlimm bei denen gerade.
Ja. Na gut, ich meine, die haben jetzt gerade mal ein Spiel gewonnen, so einen richtig guten Lauf haben die auch nicht. Ne? Also Nürnberg ist... auch so auf Tabellenplatz 15 der Rückrunde gewesen, jetzt durch das Spiel etwas nach oben, aber die sind schon im unteren Drittel, was die Rückrundenperformance betrifft. Von daher, da kann noch eine Menge passieren.
Ja, die können immer nur Extreme irgendwie, eine Runde, Hinrunde oder Rückrunde richtig gut und dann das andere, letztes Jahr war es ja andersrum, da waren sie ja in der Hinrunde schlecht und dann haben sie ja hinten raus gut gespielt.
Ja, gucken wir mal. Ich meine, jetzt sind sie Achter oder Neunter, genau.
Ja.
Je nachdem, wie das...
Nicht für uns irgendwie irrelevant.
Ja, genau. Also das sollte eigentlich nichts passieren, aber wir sind gespannt, wie das ausgeht.
Wie gesagt, wir haben gleich wieder ein Heimspiel Samstag, spielen gegen Hannover. Da wird es auch, ja.
Da drücken wir euch alle Daumen, die wir nur haben.
Das dachte ich mir. vielleicht können wir uns da revanchieren, weil ihr ja auch netterweise gegen ja, Aue Karlsruhe und so gewonnen habt, ne? 1860. Ja. Und da wird es auch eine Folge geben, heute oder morgen, von Yannick zu dem ja, Heimspiel. Und ja, habt ihr noch was anzumerken? Ansonsten wäre ich so weit am Ende jetzt, so langsam.
Nee, ich bin, glaube ich, auch durch.
Ich habe jetzt zumindest nichts mehr so in meinen Notizen. War auf jeden Fall ein schöner Aufenthalt in einem schönen Stadion mit korrekten Fans.
Ja, genau. Das kann man nochmal loben. Ich habe mich sehr gefreut über Banner gegen irgendwelche Nazi-Läden, die da in Hamburg versuchen, geöffnet zu werden. Ich habe mich sehr gefreut über eine Regenbogenfahne auf dem Dach. Das macht schon Spaß, bei St. Pauli zu sein.
Ja. Ja,
und das Stadion sehr sieht auch hübsch aus.
Ja, ist hier gerade in der Fußbüttler Straße in Barmbek, gibt es da so einen Laden, den es zu bekämpfen gibt. Und da wurde auch überall darauf aufmerksam gemacht, dass es da halt Aktionen gibt und Demos gibt und so weiter. Und das ist jetzt gerade mal so das, was bei uns auf der Agenda mit ganz oben steht.
Jo.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für die beiden Gespräche.
Ja, wir haben das Rückrundengespräch haben wir jetzt sozusagen auch noch auf eine Stunde gedehnt bekommen.
Ah, scheiße, ich wollte ja unbedingt unter einer Stunde bleiben, also mindestens. Naja, gut, war auch ein Spiel mit vielen Aktionen, da kann man ja nicht
auf jeden Fall.
Das ist der Tim-Effekt, würde ich sagen.
Wahrscheinlich. Gut, ihr beiden, vielen, vielen Dank und ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
Oh, St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein